Moin und herzlich willkommen zum Podcast der Arche-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message.
Okay, das Thema aller Themen, ja. Gottes Willen erkennen bei der Partnerschaftswahl. Ja, die Jüngeren unter uns, wir haben eine ganze Reihe dabei, die werden vielleicht jetzt denken, oh Mann, jetzt kann ich erstmal abschalten, das geht mich überhaupt nichts an. Ich chill jetzt erstmal. Ist was Wahres dran? Also sag mal, irgendwie muss ich ein bisschen höher machen, sonst poppt das hier ständig. In jungen Teenagerjahren, sage ich mal so, da hat man andere Punkte, die wichtig für einen sind. Die Schule, die Persönlichkeit muss sich entwickeln. Alles ganz wichtig. Du kannst noch gar nicht Verantwortung übernehmen für eine Beziehung. Lasst mich das mal so grundsätzlich mal so reinlegen. Ich muss zwar gestehen, dass ich meine erste Freundin hatte, da war ich 13 Jahre alt. Aber ja, das war aber dann nur mal bei einer, was war das, eine Art Kinderfreizeit. Was erzählt ihr? Nee, das war noch nicht. Aber da habe ich dann nur mit diesem Mädchen nur mal bei einem Spaziergang ein kurzes Händchen gehalten, war ganz aufgeregt, aber viel mehr war es dann auch nicht. Ja, nee, aber ihr versteht, glaube ich, was ich meine. Ganz wichtig auch bei dieser Thematik ist, dass man überhaupt die Reife für eine Beziehung hat. Und dass auch eine Beziehung nicht nur einfach so eingegangen wird, um mal so auszuprobieren, um zu gucken, sondern es geht immer darum, auch letztlich eine Beziehung fürs Leben zu haben. Also die Ehe sollte immer als Ziel da voranstehen. Und dass wir uns nicht so verhalten, wie es in der Welt so üblich ist, dass man tatsächlich schon in ganz jungen Jahren rumprobiert und ja, viel Chaos da ist, viel kaputt geht, viel Schmerz, auch ja, die Seele zerstört wird teilweise. Wir haben von Nati gestern schon so einen Buchtipp bekommen. Er hat noch nicht den Titel gesagt, den Autor Kevin DeYoung. Der Titel heißt Leg einfach los, bei Gottes Willen erkennen. Leg einfach los. Das passt auch beim Thema Partnerschaftswahl. Come on, go on. Nachher will ich was sehen hier. Nein. Ja, aber das, was auch wichtig ist bei dieser ganzen Thematik, das sind auch so zwei Klassiker, die wir immer wieder empfehlen. Das ist das Buch Behüte dein Herz von Randy Alcorn. Auch gerade so Thema Sexualität. Oder Bevor du baggerst. Interessanter Titel, ne? Hat also nichts mit Bauarbeiten zu tun oder so, sondern auch um diese Thematik. Ich glaube, diese Dinge kann man sich auch irgendwo auch runterladen, glaube ich. Ja, die Wahl des richtigen Lebensgefährten ist mit die wichtigste Entscheidung für unser Leben und da sollte es keine Experimente geben. Ich weiß nicht, seid ihr in der Literatur ein bisschen bewandert? Shakespeare kennt ihr sicherlich, habt ihr in der Schule mal gehabt. Irgendwie ist das blöd hier, ne? Oder? Mache ich was falsch, liebe Technik? Ja, sonst kommt es nochmal helfen.
Beatbox?
Beatbox, ne? Ja, komm. Es ist so nah an meinem Göschle.
Nee, wir machen das anders.
Machen wir es anders.
Aber du machst das tapfer.
Au! Er hat mir ins Ohr gekniffen. Nein.
Absichtlich.
Absichtlich. Ja, danke. So ist es gleich besser. Ne? Ja, bei Shakespeare war ich, genau. Der hat einen gewagten Spruch losgelassen. Besser gut gehängt als schlecht verheiratet. Ja, genau. Oh. Ja, besser gut gehängt als schlecht verheiratet. Lässt auf jeden Fall tief blicken, ich weiß nicht, wie gläubig dieser Mann war oder auch nicht, lässt tief blicken, wie viel Leid und wie viel Chaos auch in Ehen oder in unglücklichen Beziehungen drinstecken können. Aber uns interessiert jetzt weniger Shakespeare oder sonst wer, sondern wichtig ist, was die Bibel sagt. Aber die sagt dazu auch eine ganze Menge. Sie warnt zum Beispiel die Männer vor einer zänkischen, nörgeligen Frau. Da gibt es eine Reihe von Bibelstellen. Ich will das nicht zu sehr vertiefen, dass es also besser ist, in einem kleinen Winkel auf dem Dach zu wohnen, als mit einer nörgeligen Frau in einer Villa oder so. Sprüche 25, Vers 24. Oder lieber in der Wüste leben, als mit einer nörgeligen Frau, die einem auf die Nerven geht. Sprüche 21, 19. Aber Moment, Jungs, Männer. Bei euch, glaube ich, da steht viel mehr noch drin. die sind nicht besser, die Männer, denn weit mehr wird in der Bibel vor dem Problem des Jähzorns und des Unbeherrschtseins gesprochen, was dann auch die Männer insbesondere angeht. Und da wird auch vorgewarnt, Sprüche 22, 24 bis 25, habe ich jetzt in dem Fall nur eine Stelle, aber nicht, dass die Jungs sagen, ja, guck mal hier, die nörgelige Frau, das kann schnell zum Bumerang werden. Wir sind also gut beraten, unsere Augen weit aufzumachen bei diesem Thema und nicht irgendwie so oberflächlich zu sein. Leider ist es nicht so, wie sich ganz viele das so wünschen, wie am Anfang der Schöpfung. Adam fiel in einen tiefen Schlaf und als er aufwachte, da stand die Eva vor ihm und alles war sehr gut. Wäre einfach, Jungs, ne? Wenn das doch so wäre. Nee, wir haben schon Verantwortung und sollen selber Ausschau halten, sollen Kontakt suchen und dazu dient auch gerade so eine Wochenendfreizeit wie diese hier. Und es ist auch gut, viel auch miteinander zu sprechen. Bei der Gelegenheit, ich bin dankbar, auch mit meiner Frau Angela zusammen, über die Offenheit, die ihr auch zu uns habt. Und dass wir mit ganz vielen, mit Jungs wie Mädels beide Gespräche haben. Und das deckt sich. Die Thematik ist also sehr ähnlich, was da so rüberkommt. Und wir haben auch schon mal so zum Spaß gesagt, ja, eigentlich können wir es ja so machen, ihr kommt zu uns und wir merken uns das dann vor, auf wen ihr dann so steht. Und wenn das dann irgendwann kompatibel ist, dann können wir ja irgendwie vielleicht so einen kleinen Hinweis geben, irgendwie versteckt, weiß ich nicht. Forget it. Aber ist gut, darüber zu sprechen, das war eigentlich die Botschaft. Was uns immer wieder begegnet, die Mädchen vermissen mitunter die Initiative der Jungs und die Jungs wünschen sich mehr Offenheit und auch schon einmal klarere Signale, die ihnen Mut machen würden. Das ist so immer so die grundlegende Thematik, die uns begegnet. Da gibt es übrigens ein interessantes Beispiel in der Schrift und zwar von Ruth. Dieses kleine Buch Ruth kennt ihr alle, oder? Die Geschichte, diese große Love-Story von Ruth und Boas. Und zwar hatte die Ruth eine super Schwiegermutter. Ihr erster Mann war leider verstorben, aber das ist ja diese Liebesgeschichte auch zwischen Schwiegertochter und Schwiegermutter. Aber da hat die Schwiegermutter hat da auch so ein bisschen Initiative ergriffen und hat, andersrum, die Ruth hat auf Anraten der Schwiegermutter die Initiative ergriffen und damit dem Boas einen kleinen Stups in die richtige Richtung verpasst. Müssen wir die Geschichte legen. Das ist so die Geschichte, wo die Ruth sich bei ihm zu Füßen hingelegt hat. Klar, das ist heute nicht mehr üblich. Also nicht, dass man da irgendwie eine Brücke schlägt zu heute. Ne? Aber es ist mal ein Beispiel, wo auch mal eine Frau zeigt, dass auch sie irgendwo Signale senden darf, die auch ein bisschen stärker sind. Das ist dann nicht ungeistlich, weil so, klar, das steht so drin, der Mann muss irgendwie anfangen und ist auch richtig so, Männer seid Männer, das gehört dazu, keine Weicheier, keine Waschlappen, das ist also schon eine ganz wichtige Botschaft. Wir haben so viele tolle Frauen, so viele tolle Männer in der Arche-Jugend. Ich hatte letztens eine Freizeit mit meinen Pastoren und ältesten Kollegen, da haben wir interessanterweise auch darüber gesprochen. Und da merkten wir, Mensch, da ist echt Not. Wir brauchen Gebet, dass man nicht so verkrampft nebeneinander herwurschtelt, sondern dass der Herr auch Gnade schenkt und man doch auch zueinander kommt. Das scheint manchmal als eine Art Wurm da drin hier bei uns, weiß auch nicht, was da los ist. Aber manchmal denkt man auch, was will man denn machen, wenn X die Y mag, die aber mehr auf Z steht. Und Z will Single bleiben. Dann haben wir ein Problem. Seid ihr noch mitgekommen, ne? Also manchmal so er, sie und hin und her. Und das Thema Single sein könnte jetzt ein eigenes Thema sein. Auch das ist nämlich eine Option. Kann durchaus auch sein. Jetzt sei nicht erschrocken, ah Hilfe, was ist, wenn Gott das für mich vorgesehen hat, will ich gar nicht. Also wenn du eine Sehnsucht hast, dann hast du bestimmt dann eher die Gabe für die Ehe da zu sein. Das ist nämlich eine Geistesgabe, ein Charisma. Die Ehe sowie auch Single sein, ist beides eine Geistesgabe von Gott, der auch entsprechend Gnade dazu schenkt. Manch eine hat zu diesem Thema eine sehr vorgefasste Meinung, manchmal auch sehr utopische Vorstellung, ist mir auch immer wieder begegnet, wie man sich den Traumprinzen oder die Traumfrau vorstellt. Und man denkt dann, ja, so eine Frau oder so ein Mann gibt es überhaupt nicht, dann forget it, dann bleib alleine. sodass man sich bei solchen utopischen Vorstellungen auch selbst blockiert. Das ist dann schade, dass man da bitte nicht so verkrampft und kompliziert sein soll. Und da ist so ein Punkt, der mich schon länger bewegt, der eigentlich in den letzten Jahren erst so hochgekommen ist, wo ich manchmal dachte, warum machen die das alles so kompliziert? Was meine ich? Da meine ich, dass man mitunter so verkrampft sogenannte Kennenlernphasen einläutet. Dass man also ganz locker aufeinander zugeht, eher verkrampft, wollen wir uns mal kennenlernen? Wollen wir mal eine Zeit lang uns näher treffen oder irgendwie sowas? Alleine, dass man das erwähnt, da gehen dann bei vielen schon gleich die Schotten dicht, also Hilfe, will er mich heiraten oder sie oder so. Das kommt dann so fast so ein Heiratsantrag gleich. Also diese Sitte ist für mich eine Unsitte. Das war vor ein paar Jahren überhaupt nicht. Also wie hat der Kevin DeYoung gesagt, leg einfach los. Treff dich einfach. Mach. Erstmal in der Gruppe, beim Essen gehen, beim Chillen an der Elbe oder an der Alster, auf dem Weihnachtsmarkt, bei einer Radtour, Kanufahren, Schlittschuhlaufen, im Kino, beim HSV, wo auch immer in der Gruppe treffen, kennenlernen. Gut, beim HSV haben wir mal schlechtes Pflaster, wenn es nicht so läuft, sondern. Aber es wird ja besser. In der Regel fängt es also in der Gruppe an, aber dann auch allein, ohne dass man jetzt gleich Hilfe, jetzt macht er mir einen Heiratsantrag. Ganz entspannt, ganz locker. Das wollte ich mal so vorweg schicken. Wir haben ein schönes Beispiel, ich sage jetzt nicht den Namen, in der Arche-Jugend mal. Da war jemand, der hat auch so immer wieder versucht, Kennenlernphasen einzuläuten. Das klappt ja immer nicht so ganz. Und irgendwann lief es dann doch. Manche Ältere wissen, wen ich meine, wenn ich das so weiter erzähle. Sie hatte ihn überhaupt nicht auf dem Schirm. Er war nicht so ganz eigentlich ihr Fall oder da war nichts. Aber was interessant war, dass sie einfach gesagt hat, ach komm, ich guck mal, wir treffen uns mal, ich lasse mich mal drauf ein. Und siehe da, irgendwann kamen Gefühle. Irgendwann passierte mehr und mehr. Und heute sind sie glücklich verheiratet, haben zwei Kinder. Wer mag das wohl sein? Nee, ja stimmt, zwei Kinder, nee, ich meine jemand anderen. Naja, okay. Manche wissen das, glaube ich. Ich fand das jedenfalls ganz gut. Aber Andi und Angela, genau, mein Spatzel, kommt, Spatzel sage ich übrigens gerne, kommt doch mal zu mir nach vorne. Früher habe ich noch mehr Engelchen gesagt, das ist irgendwie so ein bisschen verschütt gegangen. Ne? Ist mehr Spatzel, ist es jetzt mehr. Wir wollen, oder Puddelchen, sagen ihre Eltern zu ihr, Puddelchen. Hast du dein Ding da schon angemacht? Ja. Ist es ihr? Ah, ist es schon an. Wir beide wollen mal, wie machen wir das? Du brauchst auch so, so ein bisschen Spickzettel brauchen wir, dass man... Na, ich auch. Ja, auch das hinsetzen, dann sieht das mehr mit Kerze und so, ne? So ein bisschen Candlelight-Dinner. Ja, ach, das passt schon so. Willst du es da hin oder so? Also wir wollten euch mal in unsere Geschichte so ein bisschen mit reinnehmen, um dadurch ein Beispiel zu geben,
wie man es nicht macht.
Wie man es nicht machen sollte. Ja. Also, ist gut so? Ich fange mal bei mir so an. Ich war als sehr junger Mann ganz unruhig und immer auf Brautschau. Ich habe gerade schon einfließen lassen mit 13 Jahren die erste Freundin. Hilfe. Ich war immer am Gucken, wer ist denn die Richtige. Und meine engeren Freunde damals, die waren alle schon befreundet, die auch teilweise verheiratet. Und das hat bei mir immer mehr Druck erzeugt, dass ich mit Mitte 20 eine Wahnsinns-Torschlusspanik schon hatte, auch verrückt, ey, entspannt bleiben und Gott sorgt schon für einen. Dann hatte ich zwei Freundschaften gehabt, die aber eigentlich von vornherein zum Scheitern verurteilt waren, weil das geistliche Fundament einfach nicht vorhanden war. Beide waren christlich, aber das ist auch so ein Punkt. Nur einfach christlich zu sein, das heißt noch lange nicht, dass die Basis richtig da ist. Heutzutage muss man sogar ein bisschen mehr an dahin gucken. Beispiel, er oder sie. Sie ist vielleicht so eine Hypercharismatikerin, die richtig so bam durch die Decke geht und nur Visionen, Träume und überall Zeichen und so. Und er ist so nüchterner Evangelikaler. Das Wort und nein, so, das geht gar nicht. Das ist dann wie Feuer und Wasser. Und das kann auch eine schwierige Konstellation sein. Also nur mal so gesagt, nur einfach christlich und Jesus lieben, da ist schon gut auch ein bisschen mehr sich abzuchecken und zu schauen, ob das gut auch passt. Ich habe gestern Abend in der Gruppe schon erzählt, ich war früher sehr engagiert in der Kreativarbeit, habe Pantomime, Theater gespielt und all so Sachen auf, ja, das staunt ihr, ne? War übrigens interessant, die Reaktion von euch. Ah, deswegen bist du immer auf der Bühne so am Rumhantieren. Ja, ja, genau. Weiß ich gar nicht, mache ich das? Ist mir nicht so aufgefallen. Weil klar, bei Pantomime macht man mal den hier. Ja, irgendwie, also das war so mein Ding und hatte dabei auch viele Kontakte in ganz Deutschland. Aber letztlich das Mädchen, in die ich mich dann ganz zum Schluss verliebt habe, war diese Frau hier. Oh. Ja, 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 ja. Naja, das war interessant. Ich kannte sie nämlich, seitdem sie 10 Jahre alt war. Ich war 15, ne? So 5, ja, 15. Ich muss mir vorstellen, so eine Sandkastengeschichte, nicht ganz. Ich kam frisch nach Hamburg und da wir noch kein Zuhause hatten, meine Familie, haben wir da, ich glaube, 2 Nächte bei euch mal da übernachtet. Und dann konnte ich Angela schon mal so kennenlernen. Dachte, wow, das ist immer eine Süße, die Kleine da und so. Ne? Aber klar, ist natürlich, ja. Ja, habe ich wirklich gedacht. Aber klar, er 15, sie 10, was soll das schon? Und dann. Nee, war da. Moment. Mach da jetzt bitte nicht mehr draus. Das war nur einfach so eine Sache, die mir immer aufgefallen ist. Die Jahre vergingen. Man kam in die Jugend und dann kommen auch immer wieder Freizeiten. Und dann kam eine Sommerfreizeit in Italien. Katholika, am Mittelmeer. Und sie war auch immer so belagert von irgendwelchen Typen. Einer ganz besonders, das war mir echt ein Dorn im Auge, das war so ein Motorradtyp. So ein cooler Motorradmensch, ne? Und ich hatte sowas nicht und dachte, oh Mann, wie kommst du dagegen an? Dann bekam ich immer mit, dass sie sich treffen zum Schokoladeessen. War so, ja. Und ich habe dann mit anderen Jungs abgehangen, aber sie auch mit Jungs abgehangen. Ich dachte, ja, okay, toll. Das war irgendwie nicht so erbaulich. Ich habe gedacht, du musst handeln, du musst irgendwie verantwortlich jetzt sein. Und so habe ich mir irgendwann mal Mut gefasst in einer lauen Sommernacht. Es war bestimmt um die 30 Grad, aber ich habe so gefroren, das war schlimm. Dicken Pulli angezogen und so und immer noch ganz geklappert. Und bin dann mit ihr ans Meer spazieren gegangen. Wir wurden übrigens von der ganzen Freizeitgruppe beobachtet.
Die haben alle auf uns gewartet.
Die haben alle auf uns gewartet, was denn kommen wird. Aber ja, es kam dann erstmal nichts. Aber jetzt wirst du wissen.
Ja. Ja, also ich hatte schon gemerkt, dass Andi ein Auge auf mich geworfen hatte. Aber ich hatte andere Pläne. Ich wollte in dem Sommer, also in dem Spätsommer in die USA auf die Bibelschule. Und ganz insgeheim wollte ich eigentlich einen Missionar heiraten. Mein Traum war damals, aufs Missionsfeld zu gehen, nach Papua-Neuguinea. Aber es war doch so, dass Andi mir auch nicht egal war. Deshalb sagte ich so, oh, lass uns doch ruhig schreiben, wenn ich in den USA bin. Und dann haben wir das abgemacht zu schreiben. Dann gingen 3 Briefe ungefähr hin und her. Und dann habe ich von Amerika aus den Schlussstrich gezogen, habe gesagt, nee, ich kann mir das doch nicht so vorstellen. Und außerdem will ich mich hier auf die Bibelschule konzentrieren.
Das waren übrigens noch ganz normale Briefe so, ne? Ja, so mit Briefmarke und so. Gab's noch damals so, ne? Heute wisst ihr gar nicht mehr, was das ist. So. Ich war damals Finanzbeamter und saß dann da in meinem Büro ganz enttäuscht, dass ich dachte, Mist, du bist Finanzbeamter, hast keinen Tropenhelm auf, keinen weißen Missionarsanzug. Aber irgendwie habe ich an Angela festgehalten, obwohl ich merkte, ja, jetzt hat sie mir die Tür so zugemacht. Und konnte von ihr nicht loslassen. Ich habe sogar ein Bild, was wir damals dort, nee, ich habe es glaube ich nicht gemacht. Irgendeiner hat ein Bild von dir gemacht, ein Katholiker am Strand. Dieses Bild habe ich mir genommen und habe es vergrößert und auf meinen Nachtschrank gestellt. Wirklich. Wirklich, wirklich. Später, da hatten wir mal so einen Filmabend, da haben das Leute gesehen aus der Jugend und haben das ihr erzählt. Oh. Gut, sie wusste ja ohnehin, dass ich da irgendwie gewisse Gefühle für sie habe, das wusste sie ja. Meine Freunde übrigens, die haben mich manches Mal ermahnt, haben gesagt, sag mal, Andi, bist du eigentlich blöd? Du hältst an ihr fest, du bleibst da dran, du hast doch klare Signale bekommen, Signale, dass da nichts ist, dass sie einen Missionar haben will, dann Papua-Neuguinea, so, vergiss es doch. Da sind viele andere Mädels und wir wissen aus sicherer Quelle, dass da einige sind, die sich freuen würden, wenn die dich ein bisschen näher kennenlernen würden. Also sei doch ein bisschen offener. Ja, ich war offen, aber nur für die eine. Das war dann.
Ja, ich währenddessen in den USA, da gab es halt auch so zwei Jungs, die mich ganz gerne mochten. Aber ich konnte das nicht erwidern und ich glaube, es war auch deshalb, weil ich irgendwie doch Andi in meinem Herzen kriegte.
Du hast sogar mal gefastet.
Ah ja, genau. Und was ich gemacht habe, ich wollte unbedingt Gottes Willen tun und auch wissen, dass ich tatsächlich an einem Tag auch gefastet und gebetet habe deshalb. Genau. Aber die Antwort kam leider auch dann noch nicht so spontan.
Ja, man muss auch ein, zwei Wochen fasten. Ja, genau. Was war dann? Ach ja, dann kam der nächste. Sie kam aus USA zurück. Und dann kam die nächste Sommerfreizeit. Sommerfreizeiten sind immer ein gutes Terrain, um auch einander vielleicht kennenzulernen. Sie sah auch super aus. Das war jetzt nicht Italien, sondern Spanien. Sie hatte so einen rosa Hosenanzug. Oh Mann, das hat mich schon ganz schön getriggert. Aber ich habe mir geschworen, mein Herz zu schützen und einen großen Bogen um sie zu machen. Das habe ich. Wir hatten eigentlich keine Begegnung, überhaupt nicht. Ich habe meine Kumpels gehabt, wir sind an den Strand, Kilometer in die Richtung und sie war dann mit ihren Leuten, war der Motorradtyp eigentlich auch noch da? Weiß ich gar nicht. Sie war dann immer da. Also das habe ich eisern durchgehalten und hing nur noch mit meinen Kumpels ab, gesagt, nee, Ende, Schlussstrich, vorbei.
Genau, und mir fiel dann auf, dass Andi mich nicht mehr beachtete und es störte mich richtig. Und auf dem Bus, also auf der Busreise von Spanien nach Hamburg zurück, saß er auch neben einem anderen Mädchen, das ich selber sehr, sehr hübsch fand. Und die haben sich die ganze Zeit unterhalten, super intensiv und in mir brodelte es schon. Und als wir dann in Hamburg angekommen waren, da saß ich dann schon in unserem Auto und habe auf meine Familie gewartet. Und genau vor dem Auto haben die beiden sich dann ganz herzlich und inniglich verabschiedet. Und mir wurde heiß und kalt und ich dachte nur so, das hast du versemmelt, Angela. Und dann...
Was sagt sie? Das war übrigens von mir nicht gesucht, dass ich sagte, ah, da ist das Auto von Angela, sitzt sie drin, komm schnell her. Das war rein zufällig.
Ja, und dann sind wir als Familie nach Hause gefahren und haben erstmal Familienrat gehalten, wie ich Andi wieder zurückgewinnen könnte. Und dann haben wir überlegt, so ja, was machen wir? Dann haben wir gedacht, gut, wir laden einige Leute, also Jugendliche zum Bowlen ein. Und wir sprechen Andi auch an, ob er nicht auch Lust hat mitzukommen. Und das Gute war, Andi war dann tatsächlich dabei. Er ist mitgekommen und das war dann so ein Icebreaker. Da fingen wir wieder an, uns ein bisschen zu nähern.
Ja, die Einladung war schon etwas, was mir gezeigt hat, okay, also da ist vielleicht doch noch Hoffnung, dass bei Angela doch noch irgendwie Gefühle waren. Dann haben wir öfters schon zusammen gesprochen und haben uns auch mal getroffen. Und dann immer auch irgendwie, wie soll es denn mit uns weitergehen? Aber ja, das war dann doch immer schwierig. Sie zog sich zurück. Man merkte, sie war auch total unsicher. Und das hat sich eine ganze Zeit hingezogen. Und ich erinnere mich noch dran, das war dann auch so ein richtig schöner Abend an der Alster. Kann ich euch auch sehr empfehlen. Ihr hängt oft an der Elbe eher ab. Ne? Aber sind wir auch, das kommen wir nachher noch zu. Es war so toll, Parkbank, Alster, alles super. Aber als ich dann so ein bisschen wieder so mal hören wollte oder so, da merkte ich, no, nix. Ja, da kam dies bei rum.
Genau, das Treffen an der Alster war echt ein dunkler Punkt in unserer Geschichte. Es war so ein romantischer Abend, alles lief super. Ich fand Andi sah so super aus, ich fand ihn so süß und dachte so, boah. Aber dummerweise kamen trotzdem wieder so Zweifel auf, ob das das Richtige ist mit ihm. Und ich war dann wieder total verkrampft und kompliziert in meinem Denken und habe immer im Hinterkopf diesen Gedanken gehabt, ich will alles vor Gott richtig machen. Und ich war mir einfach wieder total unsicher und habe den schönen Abend dadurch im Grunde genommen versemmelt. Das bedauere ich heute noch.
Und mir hat es damals gereicht. Ich hatte echt die Schnauze voll, so sage ich das nicht. Aber ich habe gedacht, nee, komm, jetzt musst du auch ein Mann sein und musst auch mal klare Kante zeigen, also irgendwie auch wissen, was du willst. Und ich konnte diesen unsicheren Zustand nicht länger ertragen. Und dann wusste ich mir letztlich nicht mehr zu helfen und habe dann letztlich ihr ein Ultimatum gestellt. Ich habe gesagt, ich werde mich komplett zurückziehen. Unsere Kontakte, so dieses platonische, alles, was wir hatten, das ist vorbei, das mache ich nicht mehr, weil das halte ich nicht mehr aus. Es sei denn, dass da mehr bei rumkommt, eine Freundschaft. Und bis nächsten Dienstag zur Gebetsstunde oder nach der Gebetsstunde, da will ich dann hören, was Sache ist. Der Dienstag kam, ich weiß gar nicht, ich war irgendwie nicht da, du glaube ich schon. Ich habe sie jedenfalls, ich musste sie anrufen. Telefonisch, verrückt, bescheuert, aber gut. Hallo, ja und so. Ja, wie ist es denn jetzt? Und so. Also irgendwie völlig unromantisch, völlig blöde. Aber sie hat dann gesagt, ja doch, ich würde gerne, dass wir eine Freundschaft so anfangen und so. Ey, ihr hättet mal den Andi damals sehen sollen. Ich bin, als wenn Bayern München sonst was gewonnen hat, ich bin durch die Wohnung rauf und runter und meine Nachbarn unter mir dachten schon, ist er jetzt durchgedreht da oben. Also richtig abgegangen. Und dann kam, war das am nächsten Tag, glaube ich schon, ne?
Ja, genau.
Dann kam am nächsten Tag das erste Treffen an der Elbe. Sie war stocksteif. Nichts, kein Gefühl, null. Wir sind so ein bisschen gegangen, haben unterhalten. Ich wollte dann ganz schüchtern meinen Arm um sie herumlegen. Ich dachte, ich habe irgendwie so eine Schaufensterpuppe, die ich da so... Nix! Oh, das war also ganz schön schwierig für mich.
Ja, also mir fiel es unheimlich schwer, mich mit dieser Situation zurechtzufinden. Ich hatte zwar Ja gesagt und wollte seine Freundin sein, aber war immer noch unsicher und eindeutig mit dieser Situation überfordert, auch in meinem Denken total verkrampft und kompliziert. Ob alles so richtig ist und wieder dieses, ob das von Gott in Ordnung ist, irgendwie hat mich das immer begleitet.
Ja, und fast ein Jahr war dann so ein Zustand, mal so, die Gefühle gingen hoch und runter. Ehrlich, kein Tag war wie ein anderer. Wir haben uns oft getroffen, das ist auch gut und wichtig, um sich da auch tiefer gehen kennenzulernen. Mal war sie richtig süß und euphorisch und ich war natürlich dann auf Wolke 7, wie man so sagt. Aber am nächsten Tag, da war die Stimmung so im Keller, so unterkühlt, so frostig die ganze Angelegenheit und ich habe Höllenqualen ausgestanden. So ging das fast ein Jahr ungefähr. Ne? Sie mag immer nicht darüber sprechen, aber ich habe gedacht, wir müssen hier mal auspacken heute.
Ja, also ich hatte ganz schlimme Gefühlsschwankungen. Mal war ich auf Wolke 7, total oben auf, an der Beste und so. Und dann wieder Weltuntergangsstimmung. Ich machte mir über kleinste Kleinigkeiten Gedanken, zum Beispiel auch über die Größe. Ich dachte, vielleicht ist Andi ein bisschen zu klein für mich. Und genau, und dann wieder dieser Kindheitstraum, in die Mission zu gehen.
Mission, ferne Länder, das war so das Thema, was also sie mal umtrieben hat. Ich habe gedacht, irgendwie, dann musst du doch mal sie da packen und wir müssen austesten, ob es das auch wirklich ist. Und so haben wir uns tatsächlich auf eine Missionsreise angemeldet. Wir waren vorher auf so einem riesengroßen Jugendforum damals, ne? Und von da wurden wir dann ausgesandt auf eine Missionsreise über einen Monat lang auf die Philippinen. Wir haben dabei mitgeholfen, eine Missionsstation zu gründen. War eine anstrengende Zeit, ist eine eigene Geschichte mit vielen Grenzerfahrungen. Aber das hat auch uns beide sehr viel näher gebracht, ganz viele Gespräche über Gott und die Welt und das hat sehr, sehr viel geholfen.
Genau. Also diese Entscheidung von Andi oder dieser Vorschlag von Andi, aufs Missionsfeld zu gehen für einen Monat, war sehr weise und super hilfreich. Die Missionsreise half mir dann nämlich, die Realität zu erkennen, nämlich, dass ich gar nicht fürs Missionsfeld in fernen Ländern geeignet war. Zum Beispiel war das so, dass da stand eine Reise in den Urwald an, zu den Urwaldeinwohnern. Und da wurde uns eingebläut, ihr vermasselt alles, wenn ihr nicht das esst, was die euch anbieten zu essen. Und dann hatten sie, und die essen da typischerweise Affenhirn und Magen. Und das hat mich so, das hat mir so eine Angst gemacht, dass ich nachher super froh war, als diese Missionsreise abgesagt wurde in den Urwald, weil durch Unwetter die Straßen nicht mehr passierbar waren. Und das war für mich dann richtig so eine Erlösung. Und ich habe halt super, also ich habe bemerkt, nee, die Mission in ferne Länder ist einfach nichts für mich. Ja, und diese Reise hat uns halt so geholfen, dass wir uns dann im Oktober, in dem Jahr dann noch verlobten.
September.
Im September, Entschuldigung. Ja, genau, das war im Sommer, im Juni.
Der 14. Ja. Stimmt, am 16. September haben wir uns befreundet.
Genau.
Und am 14. haben wir uns verloren. Ja. Naja, es ist. Ja, wir sind ja, genau. Ein bisschen schon älter.
Also im Sommer waren wir auf der Missionsreise und im September haben wir uns dann verlobt. Und mittlerweile sind wir 33 Jahre verheiratet und zwar am 25. Mai 1991 hatten wir geheiratet. Heute ist der 25.
Das ist heute. Ah. Tada. Es müssten 33 sein.
Ja, ehrlich?
Ja, müssten, ne? Sind es 33? Ja. Es müssten genau 33 sein, ne? Für 33 wunderbare Ehejahre, mein lieber Schatz. Und an dieser Stelle frage ich dich, würdest du mich nochmal heiraten?
Ja, ich wollte nämlich so.
Ich glaube, Yoshi hat noch einen, wenn man das reinziehen kann. Wow! Danke, danke. Mensch, da kriegt man ja Pipi in die Augen. Fällt nicht runter. Vielen Dank, Yoshi auch. Und Mili war auch dabei, dass ihr da noch so geholfen habt, in dieser Pampa hier einen Blumenladen zu finden oder irgendwie ein Gartengrundstück, wo man ein paar Blumen pflücken konnte. Nein, nein. Alles ordnungsgemäß gelaufen. Ja, das mal so als Geschichte von uns mit den einen oder anderen Aspekt, der vielleicht euch auch helfen kann. Fazit unserer Love Story, nicht zu kompliziert, nicht verkrampft, sondern auch etwas wagen, auch zu gehen, passend zum Buchtitel von Kevin DeYoung, leg einfach los. Ja, wie ist es nun praktisch, wenn es um die Frage nach der Partnerwahl geht? Ich habe Leute kennengelernt, immer und immer wieder, die sehr unsachlich und eher mystisch daran gegangen sind und immer um sich herum Zeichen gesucht haben. Ein Autobahnschild hat da irgendwas hergegeben. Und dann, ja, guck mal, das ist ein Zeichen, er oder sie wird das sein. Also die verrücktesten Sachen habe ich schon erlebt. Und dann kommen Leute in die Seelsorge und du schlägst dann nur die Hände über den Kopf zusammen und sagst, ey Leute, sag mal, habt ihr noch alle Latten am Zaun? Entschuldigung, so sage ich das nicht. Ich versuche das dann ganz lieb dann auch zu erklären, dass der Geist Gottes das anders führt und nicht über Autobahnschilder so in erster Linie, sondern irgendwie anders. Also manchmal geht das schon sehr schwärmerisch und zwanghaft zu. Ich habe auch schon erlebt, wo dann ein, er war nicht so der Burner, so der liebe junge Mann, wie er auf eine ganz schicke losgegangen ist und sie so bedrängt hat, fast gestalkt. Gott hat mir gezeigt, du wirst meine Frau werden. Und er ließ gar nicht locker. Und sie bei mir hat das nicht gezeigt. Und irgendwann hat sie ihm sogar einen Stups gegeben, dass er wach wurde. Also gut, nicht auf fragwürdige Prophetien da bauen, schon gar nicht bei dieser Thematik, sondern nüchtern und besonnen vorzugehen. Das ist also ganz wichtig, Das ist also ein Rat, den ich da auch nur geben kann. Wir hatten gestern schon von Nathanael so ein paar Steps bekommen. Ich gebe euch heute da auch noch mal so ein bisschen, überschneidet sich das. Ich habe das mal 6G genannt. Das klingt nach Mobilfunk, ne? Das ist die Zukunft. Aber Mobilfunk ist gar nicht so schlecht, so der Draht zum Himmel. Wir brauchen ganz engen Draht zu Gott, um auch diese wichtigste Frage des Lebens zu klären und auch herauszufinden. Deswegen, Amen. Erste G, wer mitschreiben will, ich habe das leider jetzt nicht so als Präsentation, sorry, aber ich kann auch meine Ausarbeitung, weil ich schaffe das alles gar nicht, wir wollen auch nicht so lang machen. Gottes Wort befolgen, erstes G, Gottes Wort befolgen. Gott hat uns in seinem Wort klar gemacht, welche Wege gut sind und zum Ziel führen und welche schlecht und antigöttlich sind und seinem Willen entgegenstehen. Haben wir gestern auch schon gehört, offenbarten Willen und so. Ich glaube, Psalm 119, vielleicht wurde auch schon zitiert, Vers 105 sagt zum Beispiel, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht für meinen Pfad. Das gilt auch gerade für das Thema Partnerschaftssuche oder überhaupt dieses Thema. Das heißt aber nicht, dass man sich nur bestimmte Verse rauspickt und damit eigensinnige Wünsche rechtfertigt, weil gerade das Autobahnschild war jetzt ein blödes Beispiel, aber es gibt manchmal auch so Leute, das hattest du, glaube ich, gestern auch schon gesagt, ihren Finger irgendwo auf eine Seite reintippen und da dann irgendwas ableiten. Also macht auch da nicht so verrückte Sachen, sondern seid sachlich und nüchtern auch. Es geht um die rechte Motivation und auf aufrichtige Suche und dem Forschen nach dem Willen Gottes und seinem Reden. Kann natürlich auch durch einen bestimmten Vers geschehen. Und gerade bei der Partnerwahl, da sagt Gottes Wort klipp und klar, was, dass der Partner ein wiedergeborener Christ sein muss. Das ist ganz, ganz wichtig. So die Grundlage schlechthin. Ich habe das im Laufe der Jahre als Jugendpastor immer wieder auch einfließen lassen. Es bringt nichts, mit einem ungläubigen Partner in die Beziehung zu gehen. Und ihr kennt alle 2. Korinther, was ist das, 6, ab Vers 14. Ne? 14 bis 18 insbesondere. Licht und Finsternis haben keine Gemeinschaft. Hey, schreibt euch das hinter die Ohren. Lest diesen Abschnitt immer und immer wieder, weil zu oft ist mir das begegnet, dass Leute nicht mehr aushalten konnten und dachten, ach, er ist ja auch ganz nett und er kommt ja auch mal mit in die Gemeinde und wird schon gut gehen. Nein, Paulus sagt im 1. Korinther 7, was weißt du, Frau, dass du deinen Mann retten wirst? Und das ist eine andere Konstellation. Da sind die beiden, die sind schon in Beziehung und einer ist gläubig, einer ungläubig und da entsteht dann auch Trouble. Und selbst da sagt der Paulus, ey, entspannt, das ist alles gar nicht so einfach. Ihr kennt bestimmt den Spruch von Elisabeth Elliot, die hat gesagt, das Herz einer Frau sollte so nah bei Gott sein, dass ein Mann ihn, Gott, suchen muss, um sie zu finden. Kamt ihr mit? Das Herz einer Frau sollte so nah bei Gott sein, dass ein Mann ihn suchen muss, um sie zu finden. Also das ist ein ganz wichtiger Grundsatz, gilt natürlich auch andersrum genauso, dass du einen Partner suchst, der für Jesus brennt, dem das Wichtigste ist, der wirklich ganz eng bei Gott ist, dann bist du auf der richtigen Spur. Wir haben vor einiger Zeit das ist auch ein guter Satz hier. Wenn du dich aber entscheidest, oberflächlich zu sein, dann ziehst du wahrscheinlich die an, die oberflächlich sind. Das ist nämlich auch so ein Ding. Wenn das dir nicht so wichtig ist, dann landest du auch da in so einer Sache. Aber wenn du also wirklich ganz straight mit Jesus bist und wenn der andere in dir die Liebe zu Jesus sieht, dass du kompromisslos für ihn lebst, dann wirst du attraktiv sein. Lass mich das mal so sagen. Das gilt für Männer wie Jungs genauso. Habt Jesus an Nummer 1, dann seid ihr attraktive Leute, die wirklich etwas ausstrahlen und die auch für das andere Geschlecht sehr interessant werde. Das kann ich euch nur mitgeben. Wir haben von Niklas vor einiger Zeit ein Negativbeispiel in einer Predigt gehört, wie es nicht laufen soll. Das ist die Geschichte von Simson mit der Philisterin. Der konnte da nicht warten und hat nicht aus seinem eigenen Volk eine Frau sich gesucht, sondern eine Philisterin. Und die Sache ging völlig schief. Ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, dass Simson nachher sogar die Augen ausgestochen sind. Nicht von ihr, sondern das ist die Geschichte an sich. Aber das ist mal ein Beispiel, dass es so nicht sein soll. Ja, ich habe hier ganz viele Punkte, aber aus Zeitgründen lasse ich das mal weg. Warum ein ungläubiger Partner ein No-Go ist? Man kann einfach nicht die Ehe leben, wie Gott sie sich vorstellt. Ihr müsst nun mal Epheser 5 auf euch wirken lassen. Der Mann verkörpert Christus und die Frau die Gemeinde. Das geht überhaupt nicht, wenn einer ungläubig ist. Geht nicht. Deswegen brauchen wir gar nicht weiter diskutieren. Ich kenne das, ich habe so viele Gespräche da gehabt. Und ja, wenn du wüsstest und so, vergiss es. Das ist nicht Gottes Wille, das ist also schon mal ganz klar. Gottes Wort befolgen, also das ist Nummer eins. Nummer zwei, das zweite G, der Geistesleitung vertrauen. Sprüche 16,9 haben wir schon gehört, das Menschenherz denkt sich seinen Weg oder einen Weg aus, aber der Herr allein lenkt seine Schritte. Oder Sprüche 3, 5 bis 6, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Damit wird ausgedrückt, dass wir akzeptieren sollen, dass Gottes Gedanken und Wege höher sind als unser Denken und wir uns dem unterstellen sollen. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Der Herr leitet uns. Wir dürfen ihm vertrauen. Als Kinder Gottes wohnt der Heilige Geist in unserem Leben. Das wissen wir. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Er ist da und deshalb wird er uns auch führen. Römer 8,14. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Kinder Gottes. Also deine sämtlichen Entscheidungen deines Lebens werden auch geprägt von dem innewohnenden Heiligen Geist. Das ist also etwas, was uns auch allen Mut machen darf. Denn der Heilige Geist, wir kommen gerade von Pfingsten, er ist unser Beistand, er ist unser Tröster und er ist unser Ratgeber. Gerade auch bei dem Thema Partnerschaft ist er da, leitet und führt uns. Das mal auch so als ein wichtiger Punkt. Dann das dritte G haben wir auch, glaube ich, gestern schon gehört, das ist das Gebet suchen, Gebet. Und da geht es nicht so um oberflächliches Alibi-Gebet, sondern auch tatsächlich ein ernstliches Beten, ein Ringen vor Gott. Wir haben von Angela von gehört, dass sie sogar mal auch gefastet hat. Also Fasten heißt auch vor Gott auszudrücken, die Sache ist mir wirklich wichtig. Das heißt jetzt auch nicht, ich hatte mal so einen Kumpel, der hatte da versucht, Gott zu erpressen und auch, glaube ich, sie zu erpressen. Der war nachher so abgemagert und ich glaube, sie wusste ganz genau, dass es wegen ihr war. Sie kam sogar zusammen, aber das war dann nichts Halbes, nichts Ganzes. Also die Motivation muss natürlich richtig sein, wenn man fastet. Das ist also ein wichtiger Punkt. Gebet ist ganz wichtig. Wir haben da ein positives Beispiel, gerade Simson mit Philisterfrau war negativ. Positiv ist die Geschichte von Rebekka und Isaak. Da ist der Eliezer, das ist so ein Knecht von Abraham gewesen, vom Vater von Isaak, der ist losgeschickt worden, um eine Frau zu suchen. Klar, heutzutage läuft das anders, ne? Nicht, dass man, hey Vater, such mir mal eine Frau und so. Sondern das war so damals so. Aber was in diesem Kapitel so auffällig ist, 1. Mose 24, es ist durchzogen von Gebet. Der Eliezer, der sogenannte Brautwerber, der hat gebetet. Der Isaak als der Bräutigam oder zukünftige Bräutigam, der hat gebetet. Und wir können davon ausgehen, dass der Vater, der Abraham, auch im Hintergrund ebenfalls für seinen Sohn oder kommende Schwiegertochter gebetet hat. Und Gott gab Gelingen. Rebekka wurde Isaaks Frau. Das mal so als Ermutigung zum Thema Gebet. Das vierte G. Auch das klang schon an, guten Rat von anderen Christen annehmen. Gott gebraucht auch Menschen, um uns Rat zu geben. Das sind aber gläubige Menschen, zu denen wir absolutes Vertrauen haben. Also nicht irgendwelche Leute, ja, die sich so christlich angetatscht nennen, sondern wirklich die auch mit dem Herrn richtig zusammenleben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dazu gehören auch die Eltern und auch andere ältere, reife Persönlichkeiten deines Vertrauens. Auch der Pastor, der Jugendpastor gehört gerne auch dazu. Also ich finde es immer schön, auch mit euch da, was diese Thematik anbelangt, wie ich das schon ausgedrückt habe, im Gespräch zu sein, ebenso auch Angela. Menschliche Ratgeber, gute christliche Freunde können dir helfen, deine Augen zu öffnen, sodass du erkennst, was wirklich Sache ist. Auch gerade bei dieser Thematik Partnerschaftswahl. Erkenntnisse können sie bestätigen oder auch helfen, die Konsequenzen realistisch einzuschätzen. Sie können dir aber nicht die Entscheidung und deine Verantwortung letztlich abnehmen. Die muss jeder treffen, Es gibt leider auch so Situationen, wo wir haben es gerade auch von Angela insbesondere gehört, ich war ja da ziemlich klar und blieb da dran, war sie über hin und her gerissen. Also irgendwie muss man dann auch sich mal durchringen und wissen, was Sache ist und den Weg dann auch klar gehen. Das fünfte G, Gehirn einschalten. Ja, das ist also auch so ein Punkt. Gott hat uns nicht umsonst einen Verstand geschenkt. Man sagt ja immer, in der Kirche soll man den bei der Garderobe abgeben. Nee, überhaupt nicht. Nicht wegschließen und abgeben, sondern wir sollen ihn einschalten und auch ja, überlegen, was tue ich da eigentlich? Ich hatte das einfließen lassen, dass ich zwei Freundschaften hatte. Da habe ich mich auch eigentlich nur von Gefühlen leiten lassen. Und später wurde mir bewusst, irgendwie die Basis, die ist überhaupt nicht da. Und dann war das alles nur hakelig und klappte alles gar nicht so. Also das ist ein wichtiger Punkt, auch wirklich drüber nachzudenken. Man sagt zwar so, naja, auf jeden Topf passt ein Deckel und Gegensätze ziehen sich an. Aber wichtig ist, dass man zusammenpasst, dass man ganz viele, Herzensverbindungen hat. Und dass man zusammen viel Freude hat, das lernt man, glaube ich, ziemlich schnell kennen. Dass man viel zusammen lachen kann, das klingt jetzt eher ungeistlich, ne? Aber das ist ganz wichtig auch für eine Beziehung, dass man da ganz viel auch Freude hat und ja, so lachen kann, sage ich mal so. Aber natürlich, dass Jesus das Wichtigste ist, dass er das Fundament, dass die Zentrale, der Mittelpunkt ist, das ist also ganz klar. Dann natürlich der Charakter, der in der Ehe eine entscheidende Rolle spielt. Klar, wenn man sich so kennenlernt vorher, dann ist man von Gefühlen erfüllt und geht mit Scheuklappen durch die Gegend, mit einer rosaroten Brille oder so. Aber Thema Gehirn einschalten, beobachte die Person, die dir auf dem Herzen ist. Wie geht sie mit anderen Freizeitteilnehmern um? Wie macht sie sich in ihrer Familie? Wie geht sie mit den Eltern um? Mit ja, Personen, die über sie stehen, erkennt sie, Obrigkeiten an, sag ich mal so. Oder irgendwie, jedenfalls, dass man da guckt, wie macht sie das? Den Charakter einfach so kennen. Oder auch in Stresssituationen, das ist also auch ganz gut, wie verhält er sich da? Oft schaut man nämlich nur auf das Äußere und dann wird es dann gefährlich, wenn die äußere Schönheit das Wichtigste ist und zum alleinigen Maßstab von Freude und Glück wird. Denn was ist, wenn dein Partner im Alter dann nicht mehr so perfekt ausschaut, wie zu der Zeit, als ihr euch kennengelernt habt? Oder was ist, wenn vielleicht ein Autounfall oder eine Krankheit alles beeinträchtigt? Ist dann die Partnerschaft, die Liebe zu Ende oder was? Nein, wir sind als Paar so geschaffen, sodass wir auch eine Beziehung haben, die erst mit dem Tod auch endet. Auf der anderen Seite sollte man doch schon auch auf das Äußere achten. Das ist auch ein Thema. Manchmal ist man so super geistlich und nein, wir wollen ja auch ganz das völlig ausblenden. Nein, ihr dürft euch auch füreinander schick und hübsch machen. Ich will da jetzt nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern, aber das ist auch immer wieder Gesprächsstoff, wenn wir über diese Thematik mit Leuten von euch sprechen. Gehört schon dazu und das betrifft auch beide. Auch Jungs, rennt nicht rum wie die Schlümpfe oder so. Ne? Aber Mädchen auch nicht, die können das auch. Sondern lasst euch da vielleicht auch mal notfalls einen Tipp geben. Vielleicht kriegt man einen liebevollen Tipp. Ey, sag mal, dein Shirt, was du jetzt schon seit 4 Wochen anhast, das könntest du auch mal wechseln. Also du sollst ja ein Wohlgeruch sein, ob das so anziehend ist, weiß ich auch nicht so. Ne? Oder auch du bist eine wunderschöne Frau Gottes und im Herzen und so, aber äußerlich darfst du ruhig auch ein bisschen was dafür tun, dass das andere Geschlecht ihr wisst schon. Das heißt jetzt nicht, irgendwie sich äußerlich so rauszuputzen, um den anderen heiß zu machen oder so, nicht, dass ich falsch verstanden wird, da haben wir auch Bibelstellen. Aber man kann auf der einen wie auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Aber mir ist manchmal auch schon aufgefallen hier, deswegen sage ich das, dass wir ruhig da mehr an uns arbeiten dürfen und uns wirklich ein bisschen mehr schicker machen können und uns ein bisschen mehr stylen können. Ja, wir gucken mal. Das letzte G, und das ist das, was der Kevin DeYoung da auch als Buchtitel da hatte, leg einfach los. Geh los, geh, mit einem inneren Frieden aber auch. Nach dem Abwägen aller Kriterien und Punkte, da wird man als Entscheidung Schritte gehen müssen, entweder in die eine oder in die andere Richtung. Also leg einfach los. Natürlich, dass man da auch sich sicher ist und weiß, okay, jetzt mit Gott, er ist in mir, haben wir schon gesprochen, ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes, ich darf gehen. Und natürlich so als zusammenfassend nochmal, kann ich diesen Schritt gehen, ohne Bedenken gegenüber dem Wort Gottes zu haben? Sagt Jesus ja dazu, es gab früher mal diese Armbänder, was würde Jesus tun, ne? Ja, doch, tatsächlich. Was würde Jesus zu dieser Beziehung sagen? Was denkt er darüber? Also du kannst durchaus auch solche Fragen benutzen, die helfen dir. Und dann auch, das haben wir, glaube ich, auch schon gehört, bringt es mich näher zu Gott oder eher von ihm weg? Gerade beim Thema Beziehung, ganz wichtiger Filter oder auch ein Punkt, wo man darauf achten muss. Stimmen meine geistlichen Ratgeber dazu? Oder sagen alle, ging mir zum Beispiel so, als ich damals so eine Freundschaft hatte, meine ganzen Freunde haben gesagt, Andi, bist du verrückt? Sie haben mich gewarnt, wirklich, fast bekniet. Aber ich war ja so verliebt und ich habe alles in den Wind geschossen und musste das dann ausbaden, weil das also echt nur krampf und schwierig war, ne? Deswegen, Gott selbst schickt uns auch Ratgeber in unser Leben und natürlich, wie schon ausgeführt, sein Wort und alles. Sei entspannt und gib alles an Gott ab. Das ist also auch ganz wichtig, was ich so am Ende noch uns sagen möchte, dass wir wirklich nicht so komisch durch die Gegend rennen. Ich war manchmal komisch früher, so als ständiger Unruheherr. Welche könnte das sein? Egal, welche Veranstaltung das war. Ich sagte, ich war viel unterwegs in ganz Deutschland auf Festivals, habe da meine Pantomime-Geschichten gemacht und so. Und ja, manchmal war es ganz cool und so. Aber hey, nein. Komm runter, ganz ruhig. Und ihr merkt ja, ich bin dann letztendlich da gelandet, in meiner Gemeinde. Gibt es so einen Spruch, steht glaube ich nicht in der Bibel, warum in die Ferne, wie heißt das Ding? Kennt ihr sowas? Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute auch so nah oder sowas. Kennt ihr so einen Spruch? Jetzt kennen nur alte Leute, ne? Okay. Jedenfalls, slow down, entspannt, gib alles an Gott ab. Und dann kommt gerade auch dieser Bibelvers, den, glaube ich, Nathanael mit Sicherheit auch schon gebracht hat. Das war übrigens euer Trauvers, Joe, Nathanael. Ihr beide führt auch eine fantastische Ehe. Da könnt ihr auch gucken. Ja. Ah. Aber nicht nur die, wenn ich schon anfange, Niklas, Lissi und wie sie alle heißen, ich will das, jetzt vergesse ich bestimmt auch, also ich bin dankbar dafür, nee wirklich, lass mich das mal so sagen, ich bin echt froh und dankbar, dass ich das auch so erleben darf, wie wir auch Vorbilder in unserer eigenen Jugend auch haben. Aber zurück, was war das? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen. Also doch Adam mit Eva, da war doch was. Nein, schon Verantwortung, das haben wir, glaube ich, auch verstanden. Aber es ist auch ein sehr wichtiger Bibelvers, der mir ganz viel geholfen hat. Jesus first, Jesus Nummer eins. Aber dann dürfen wir wissen, dass er uns zur richtigen Zeit auch den Partner in unser Leben stellt, wenn es dann dran ist. Und wir dürfen da wirklich auch gespannt sein. Ja, jetzt habe ich schon sehr viel geredet, aber jetzt komme ich zu dem Punkt. Also mit wem fange ich nochmal an? Ich wollte ja sagen, wer mit wem und so, ne? Nein, das war natürlich nur ein Spaß. Aber lasst uns da wirklich auch füreinander beten, wenn wir auch gleich die Gruppenarbeit haben. Dann kann man da auch konkret beten. Klar, jetzt nicht, da werden keine Namen genannt oder so. Das ist logisch. Aber, oder das Gespräch suchen. Ich hatte das auch von uns beiden gesagt, von mir und Angela. Wir sind gerne für euch da. Auch als, ja, nicht weil wir neugierig sind oder so, sondern einfach um auch, nee, nein. Ihr könnt auch, ja, die Person eures Vertrauens, das muss ja nicht der Jugendpastor sein, aber es ist wichtig, da sicherlich auch im Gespräch zu sein und auch füreinander zu beten. Vertraue deinem Herrn, denn er lässt dich nicht im Stich, sondern er gibt dir alles zur richtigen Zeit, was für dein Leben nötig und wichtig ist. Sag dir Amen dazu.
Amen.
Gott alle Ehre, Gott segne uns. Amen.
Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Archijugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest. Weitere Beiträge von uns findest du auch auf unseren Social-Media-Kanälen oder unter archijugend.de. Bis dann, tschüss!